Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Jule Reimer und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Die Grundsicherung im Alter. Sie soll sicherstellen, dass Älteren ohne ausreichende Rente zum Leben ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Doch fast 2/3 der anspruchsberechtigten Senioren und Seniorinnen machen dieses Anrecht erst gar nicht geltend. Das kam im Dezember 2019 im Rahmen einer breit angelegten Studie heraus. Dabei muss man sagen, wenn denn jeder, der Anspruch hätte, auch diese Sozialleistung beanspruchen würde, dann wäre sein Einkommen, ihr Einkommen im Monat im Schnitt um 220 Euro höher. Das ist ja schon ein beachtlicher Betrag. Wer kann Grundsicherung beantragen? Wie sieht es aus, wenn man im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung wohnt? Welche Hürden bestehen? Darf man nebenbei noch jobben? Ist dann die Riester-Rente futsch? Mancher denkt auch zum Beispiel, die Kinder würden dann finanziell in die Pflicht genommen. Und was wäre mit der geplanten Grundrente anders? All diese Fragen wollen wir hier behandeln. Auch Ihre Fragen. Sie können uns anrufen unter 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter marktplatz@deutschlandfunk.de und selbstverständlich behandeln wir die auch gerne anonym. Die Gäste, die ihre Fragen beantworten, das sind Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung, Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband, also Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Dachverband von über 10.000 Organisationen und Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Mit dabei auch Renate Stark von der Caritas Berlin. Das ist sozusagen der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Das Gegenstück bei den Evangelien nennt sich Diakonie. Und Sie sind alle zugeschaltet aus dem Berliner Studio. Schon mal ein Hallo. Hören wir Sie? Wir haben keine Verbindung nach Berlin, aber die stellen wir hoffentlich gleich wieder zusammen. Und bei mir im Studio ist Erik Hastenteufel. Er ist Leiter des Sozialamtes beim Regionalverband Saarbrücken. Ja, beteiligen Sie sich beim Thema Grundsicherung im Alter. Das ist ein Anrecht und kein Almosen. Thema heute im Marktplatz. Und jetzt versuchen wir nochmal nach Berlin zu rufen. Katja Braubach, Joachim Rock, Renate Stark, ich hatte Sie eben schon vorgestellt. Sind Sie jetzt ansprechbar?
Wir wären ansprechbar. Hören
Hallo.
Sie uns.
Ja, wunderbar. Das freut uns. An erster Stelle wollen wir aber auch mal einen kleinen Überblick über die Grundsicherung gewinnen. Anja Nehls informiert.
Was ist die Grundsicherung? Die Grundsicherung soll Menschen ab dem regulären Rentenalter und Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder eines Handicaps dauerhaft nicht arbeiten können, vor einer finanziellen Notlage bewahren. Die Grundsicherung ist eine Leistung der Sozialhilfe und wird auf Antrag vom zuständigen Sozialamt bewilligt. Anders ist es bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, also Hartz IV, was beim Jobcenter beantragt werden muss. Die Grundsicherung ist keine Rente und wird auch nicht in Form eines festen Betrages gewährt. Sie wird dem Bedarf entsprechend als Aufstockung zum bereits vorhandenen Einkommen und Vermögen gezahlt. Welche Voraussetzungen gelten, um Grundsicherung zu bekommen? Um Grundsicherung zu bekommen, muss man bedürftig sein, das heißt, seinen Lebensunterhalt nicht durch Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Grundsicherung erhält daher in der Regel nur, wer weniger als 5.000 Euro Vermögen besitzt. Auch das Einkommen des Lebenspartners muss entsprechend gering sein. Wenn das jährliche Gesamteinkommen von Kindern oder Eltern der Antragstellenden über 100.000 Euro beträgt, entfällt der Grundsicherungsanspruch ebenfalls. Wie berechnet sich die Grundsicherung? Der Sozialhilfesatz, der zur Berechnung des Grundsicherungsbedarfs herangezogen wird, ist in den meisten Fällen genauso hoch wie der Hartz-IV-Satz. Der monatliche Regelsatz für Alleinstehende beträgt jetzt 432 Euro im Monat. Wer mit einem anderen bedürftigen Erwachsenen, etwa dem Ehepartner, in einer Wohnung lebt, erhält ab diesem Jahr 389 Euro monatlich. Dazu kommen Kosten für die Wohnung und Heizkosten und eventuell Zuschläge, zum Beispiel bei einer Behinderung. Vom so errechneten Grundsicherungsbedarf muss das vorhandene Einkommen und Vermögen abgezogen werden, um die Höhe des monatlichen Grundsicherungsanspruchs zu bekommen. Grundsicherungsbeziehende können sich außerdem von der Rundfunkbeitragspflicht, also den GEZ-Gebühren, befreien lassen und den verbilligten Sozialtarif der Telekom in Anspruch nehmen. Die Formalitäten. Die Grundsicherung wird nur auf Antrag und in der Regel für 12 Monate geleistet. Danach muss ein vereinfachter Folgeantrag gestellt werden. Diesen muss man in der Regel beim örtlichen Sozialamt stellen. Mitunter gibt es innerhalb des Sozialamts auch noch ein Grundsicherungsamt. Welche Unterlagen müssen Antragsteller einreichen? Den Antrag auf die Grundsicherung, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass, Einkommensnachweise, Vermögensnachweise, einen Rentenbescheid, Kontoauszüge der letzten 3 Monate, den Mietvertrag und einen Nachweis über Kranken- und Pflegeversicherung.
Anja Nils gab Ihnen einen ersten Überblick über die Grundsicherung, Thema heute im Marktplatz. Und wenn Sie uns anrufen möchten, Ihre Fragen stellen möchten an unsere Experten hier im Studio und in Berlin zugeschaltet, dann können Sie das unter der Telefonnummer 00800 64 64 64 64. Leichter erreichen Sie uns möglicherweise auch per E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de und wir stellen Ihre Fragen auch gerne anonym, wenn wir Ihren Namen nicht nennen sollen. Joachim Rock, Sie sind vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Dachverband von vielen, vielen Sozialorganisationen. Sagen Sie uns erstmal, warum haben Menschen eine niedrige Rente oder vielleicht haben sie gar keine Rente im Alter?
Solange den Mindestlohn. Viele Menschen haben früher von sehr geringen Löhnen dann gelebt, obwohl sie auch viel gearbeitet haben. Das führt dann im Alter zu niedrigen Renten. Wir kennen im deutschen Rentenrecht auch gar keine Mindestrente. Das hängt alles sehr stark von den vorher eingezahlten Löhnen ein. Das führt häufig zu niedrigen Renten. Viele Menschen waren auch selbstständig, haben gar nicht vorgesorgt. Auch dann sieht es häufig mit der Alterssicherung sehr schlecht aus. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass man die Grundsicherung in Anspruch nehmen kann. Das ist das gute Recht aller Betroffenen.
Erik Hastin-Teufel, Sie leiten ja ein Sozialamt. Die Grundsicherung ist eine Aufstockungsleistung, haben wir gerade gehört. Was heißt Aufstockungsleistung konkret?
Aufstockungsleistung in dem Sinn, dass wir immer den Bedarf, den eine Person hat, individuell ermitteln und dem gegenüberstellen, über welche Mittel er verfügt und praktisch den Bedarf selber decken kann. Und der Differenzbetrag wird dann praktisch über die SGB 12 Leistung aufgestockt.
Renate Stark, Sie machen praktische Beratung in Berlin. Was sind denn so die 3 wichtigsten Unklarheiten, die Ihnen im Alltag begegnen beim Thema Grundsicherung im Alter?
Die größte Angst ist, dass die Kinder zahlen müssen. Das ist dann immer die Angst, die Menschen haben, um sich überhaupt dran wenden zu können. Die können wir ihnen dann meistens nehmen, weil selten verdient jemand, der bei uns in die Beratung kommt, die Kinder 100.000 Euro im Jahr brutto. Und daher ist es, das ist die erste Angst, und dass man alles öffnen muss. Und dass man in ein Amt gehen muss und sich sozusagen nackt machen muss. Das sind diese Ängste.
Auf die Details kommen wir gleich. Ich wollte aber erstmal von Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung erfragen. Der erste Schritt wird ja vermutlich sein, überhaupt mal rauszufinden, also entweder ist man schon in Rente und bekommt Rente oder man steht vor dem Rentenalter. Wie finde ich, wenn ich noch nicht das Schwarz auf Weiß habe, raus, wie hoch meine Rente wohl sein wird?
Wir verschicken ja regelmäßig einmal im Jahr die Renteninformation, wo ja schon man erkennen kann, wie hoch die Rente ungefähr sein wird, beziehungsweise auch anhand der Rentenauskunft. Wir empfehlen auch jedem so ab um die 60 mal auf jeden Fall ein persönliches Beratungsgespräch zu suchen, das dann individuell geschaut wird, wie hoch wäre denn die Nettorente, wo entwickelt sich das hin in den nächsten Jahren, kann ich noch irgendwas machen, um noch zusätzliche Rentenansprüche zu haben, und vor allen Dingen, ist das Versicherungskonto geklärt oder habe ich bisher noch nie eine Kontenklärung gehabt, mir fehlen vielleicht noch Zeiten.
Ja, sagen Sie doch direkt mal, was heißt eine Kontenklärung konkret?
Kontenklärung bedeutet, wir kriegen ja die Zeiten vom Arbeitgeber übermittelt oder auch wenn Sozialleistungen gezahlt werden, wie Arbeitslosengeld oder Krankengeld. Was wir nicht übermittelt bekommen, sind Schul- und Studienzeiten, die eventuell auch noch Einfluss auf die Rentenhöhe haben können oder auch auf den Rentenbeginn.
Was ist mit Kinderkriegen, Erziehungszeiten?
Ja, die Geburt eines Kindes wird uns in aller Regel vom Einwohnermeldeamt gemeldet. Mhm. Aber die Kindererziehungszeiten muss man auch selber mit beantragen.
Mhm. Das eine sind die Kindererziehungszeiten, die bekommt man pro Kind 3 Jahre. Und dann gibt es noch, vielleicht auch nicht unwichtig, die Berücksichtigungszeiten. Was bedeutet das praktisch für meine Rente? Ist auch bezogen auf die Kindererziehung?
Die Kinderberücksichtigungszeiten gibt es von der Geburt des Kindes bis zum 10. Geburtstag der Kinder. War ich in der Zeit zu Hause, habe ich nur diese Kinderberücksichtigungszeiten, was ein Lückenfüller ist, was eine Zeit ist, die auf meine Mindestversicherungszeiten angerechnet wird, was auch sich so ein bisschen, wenn man gerade mehrere Kinder unter 10 Jahre erzieht, bekommt man dafür auch Punkte gut geschrieben unter Umständen. Habe ich nebenbei gearbeitet, aber unterdurchschnittlich verdient bis zum 10. Geburtstag der Kinder, wird mir mein Verdienst noch etwas angehoben aufgrund der Kindererziehung.
Das heißt, das kann nachher relevant sein bei den verschiedenen Formen von Altersrenten, wo 35 Jahre etc. solche.
35 Jahre, 45 Jahre oder auch auf die Rentenhöhe hat das Einfluss mitunter.
Vielen Dank. Blicken wir auf die Grundsicherung dann selber. Ab wann, welchem Rentenbetrag sollte ich mal ernsthaft prüfen, ob ich nicht Anspruch habe auf Aufstockungsleistung, auf Grundsicherung?
Die Rentenversicherung informiert den Betroffenen immer dann, wenn er entweder die Regelaltersgrenze erreicht oder eine Rente wegen Erwerbsminderung bekommt und die Rente unter 892 Euro derzeit liegt. Dann bekommt der betroffene Rentner automatisch ein Hinweisschreiben von uns, dass er eventuell Anspruch hat auf Grundsicherung. Dem Hinweisschreiben ist auch gleich der Antrag mit beigefügt und der Hinweis oder beziehungsweise die Adresse, welches Grundsicherungsamt zuständig für ihn ist, wo er sich hinwenden kann.
Frage in die Runde. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass die Verbraucherzentralen sagen, prüfen Sie ruhig bei einem niedrigeren Betrag schon, ob Sie nicht Ansprüche haben.
Richtig. Also das sollte man immer machen. Es gibt genug Beratungsstellen in ganz Deutschland, wo Sie hingehen können, bei Caritas, Diakonie, beim DPW und sich das im Voraus berechnen lassen können.
DPW ist der Deutsche Paritätische
genau, der Zwergverband. Ja. Und eben der Paritäter unter die Diakonie, AWO, Caritas gibt es überall Beratungsstellen in allen Städten und da kann man sich beraten lassen, umsonst.
Wie setzt sich denn die Grundsicherung dann zusammen? Vielleicht Herr Haas den Teufel als Amtsleiter?
Gut, wir haben da mehrere Bereiche, die den Bedarf zusammen erstellen. Das eine ist einmal diese Regelleistung, die gezahlt wird. Das waren bei einem Single-Haushalt die eben genannten 432 Euro momentan. Mhm. Bei einem Paar wären wir dort etwas drunter. Dazu kommen die sogenannten Kosten der Unterkunft. Das ist einmal die sogenannte Brutto-Kaltmiete, also die Kaltmiete plus die kalten Betriebskosten. Daneben wird noch ein Zuschlag oder werden die Heizkosten übernommen. Und je im individuellen Fall ist noch die Möglichkeit, dass ein Mehrbedarf gewährt wird. Das geht dann vom Schwangerschaftsmehrbedarf über Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung. Die Summe davon stellt dann praktisch den Bedarf dar, den ein Individuum hat. Und dem gegenüber wird dann halt, wie schon eben gesagt, das Einkommen genommen, das die Person zur Verfügung hat.
Ja, ich habe gelesen, der Durchschnitt in Deutschland liegt so im Bereich 808 Euro, hängt wahrscheinlich auch von den Mieten jeweils ab. Ist das richtig?
Also das eigentliche Stellrad mit ein großer Unterschied machen dort die Mieten aus. Also wir haben halt Regionen in Deutschland, da ist nach wie vor noch ein relativ kostengünstiges Mieten möglich. Ich habe jetzt eben nochmal vor der Sendung auch selber geguckt. Ich glaube, in Frankfurt wird eine Kaltmiete von 699 Euro beispielsweise noch als angemessen akzeptiert. Bei uns sind wir dort bei einem Ein-Personen-Haushalt bei ungefähr 340 Euro.
Wie ist das denn mit den Grenzen? Also man darf ja wahrscheinlich nicht in einer unbegrenzt großen Wohnung leben. Ich weiß nicht, Herr Rock, haben Sie da Erfahrungen? Wie tolerant sind da die Ämter?
Das ist regional auch sehr unterschiedlich, was da anerkannt wird, ob man eher nach der Größe oder nach den Gesamtkosten geht. In der Regel werden für Alleinlebende 45 Quadratmeter dann anerkannt und angemessene Mieten. Aber gerade bei älteren Menschen sind die Grundsicherungsämter da auch häufig kulant.
Denn es gibt möglicherweise ja die Situation, wo der Partner gestorben ist, wo Kinder ausgezogen sind, wo die Wohnungen größer sind, aber die Mieten vielleicht noch günstig?
Da macht es auch kein Problem. Also die meisten Sozialämter gehen da drauf ein.
Die rechnen schon
genau,
mit.
Wenn die Miete ganz hoch ist, wird erstmal ein Jahr nach so einem Tod gar nichts gemacht, sondern wirklich das voll übernommen. Und dann erst geguckt, gibt es im Raum noch angemessenen Wohnraum? Und wird dann erst aufgefordert, irgendwas zu unternehmen.
Und heißt im Raum vielleicht noch, dass man in der Nähe des Ortes bleiben kann, wo man gelebt hat? Oder muss man dann an eine Stadt ranziehen, wenn es nichts Günstigeres gibt?
Ja, das ist wirklich abhängig von Ämtern. Also ich kann hier in Berlin sagen, dass es sehr schwierig ist. Und wir manchmal ein Jahr regelmäßig 20 Bewerbungen pro Monat wegschicken. Und dann sieht das Sozialamt, es ist nicht möglich. Und dann kann derjenige meistens dann auch in seiner etwas teuren, etwas zu großen Wohnung wohnen, da es im Moment keine anderen Wohnmöglichkeit gibt.
Was mich verwirrt hat bei der Vorbereitung, war der Begriff Unterhaltsrückgriff. Frau Stark hatte ja vorhin schon gesagt, Sie können die meisten Menschen beruhigen, die in Ihre Beratung kommen, dass auf die Kinder erst ab einem hohen Betrag zurückgegriffen wird. Gleichzeitig steht formuliert an einer Stelle, ein Unterhaltsrückgriff findet nicht statt. Was ist nochmal, oder vielleicht Herr Hass den Teufel, sagen Sie nochmal genau als Amtsleiter, 100.000 Euro Gesamtvermögen eines Kindes, vorher wird nicht zugegriffen?
Es geht in der Tat um das Einkommen, das das Kind hat. Mhm. Beziehungsweise auch im Falle von Kindern, die in der Grundsicherung sind, die die Eltern haben. Mhm. Und ein Bruttoeinkommen von 100.000 Euro ist dort in den seltensten Fällen gegeben. Und auch dort wird ja vorher dann noch eine Unterhaltsprüfung durchgeführt. Also dann liegt es ja, oder dann fragen wir noch immer bei dem potenziell Unterhaltspflichtigen nach, wie die individuelle Situation von der Person ist, und prüfen, ob der überhaupt trotz dem Einkommen in der Lage ist, Unterhalt zu leisten.
Und Vermögen wird dann bei den Kindern nicht einbezogen?
Nein, da geht es rein um das zu versteuernde Einkommen in Höhe von mindestens 100.000 Euro.
Dann kommen wir nochmal zu denjenigen, die Grundsicherung beantragen. Wie ist da die Definition von Einkommen? Was darf man da an Einkommen haben, beziehungsweise was darf man an Vermögen haben? Das ist ja wahrscheinlich, was liegt auf dem Sparbuch und Ähnliches. Was ist da bedeutsam?
Gut, die Einkommen sind halt die regelmäßig zufließenden Mittel, im Regelfall bei unserem Klientel die Renteneinkünfte. Wir haben auch noch Personen, die über Minijobs oder Sonstiges noch was hinzuverdienen. Es gibt noch Betriebsrenten beispielsweise. Beim Vermögen ist es SGB XII sehr strikt und sagt praktisch 5.000 Euro ist die Vermögensfreigrenze. Alles, was dort drüber geht, wäre zunächst zu verwerten. Und unter diesem Vermögen fällt dann alles, was man sich darunter subsumieren kann. Also vom Girokonto, auf dem Geld liegt, bis hin zum PKW, der eventuell noch vorhanden ist. Immobilienbesitz kommt auch vor, dass das mit reinfließt. Schmuck.
Mhm. Wie beraten Sie da, Frau Stark?
Ja, da muss man ganz genau hinschauen. Also man muss sich, die Leute erzählen einem ja manchmal nicht alles. Man muss wirklich, wenn man in so eine Beratungsstelle geht, wirklich alles mitnehmen, was man irgendwie Erspartes oder sonst hat. Und wenn man krank ist, es gibt psychische Krankheiten, wo man nicht U-Bahn oder S-Bahn fahren kann oder keine öffentlichen Verkehrsmittel macht, dann darf man das Auto auch behalten. Das ist jeweils abhängig von dem Grad der Behinderung. Da kann man dann auch nochmal variieren. Aber sonst ist es wirklich ein Problem von ALG II runter auf SGB II.
ALG II ist Arbeitslosengeld.
Ne? Genau, weil da darf man ja viel mehr haben insgesamt. Ja. Und dann auf einmal wird man auch nicht vorinformiert. Das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht vor da aufgefordert wird, geguckt wird, ich habe so und so viel Vermögen, ich darf dann nicht mehr dieses Vermögen haben, was ich bei ALG II hatte, sondern weniger. Es ist ja letztes Jahr erhöht worden, sonst war waren das 2.500. Mhm. Und viele Leute hatten, sag ich mal, die haben gearbeitet, bis sie 60 waren. Ja, dann haben sie die Arbeitsstelle verloren, bekamen nichts mehr Neues, waren dann 3-4 Jahre in ALG II, sind dann in die Rente gekommen und haben natürlich in ihrem langen Arbeitsleben was angespart. Auf die hohe Kante für schlimme Zeiten. Und das müssen Sie dann auflösen und erst davon leben. Das finde ich, ist manchmal schon sehr hart.
Herr Rock, wir haben noch ganz, ganz kurz Zeit. Solche Reserven sind ja auch wichtig für Notsituationen. Wenn dann tatsächlich nochmal eine andere Notsituation kommt, haben Sie das Gefühl, dass das sinnvoll ist, da so die Grenze bei 5.000 Euro zu setzen?
Nein, aus unserer Sicht müsste die Grenze da schon höher liegen. Man muss ja auch sehen, dass Grundsicherung im Alter dann eine Lebenslage ist, die dann häufig schlicht lebenslänglich dann läuft. Im Alter hat man normalerweise keine großen Einkommensgewinne. Man kann nicht einfach noch durch mehr Arbeit was erwerben. Und viele Menschen kommen schon aus der Armut, haben keine Rücklagen. Und wenn dann im Gesundheitsbereich, da fallen auch viele Zuzahlungen an, die nicht übernommen werden, wenn da halt noch Notlagen sind, sind die häufig sehr schlecht gestellt. Das rechtfertigt aus unserer Sicht ein deutlich höheres Schonvermögen.
Ein Anrecht, kein Almosen im Alter, die Grundsicherung beanspruchen, ist heute Thema im Marktplatz. Was wir bei den Zuschriften doch feststellen, ist, dass unklar ist, was ist Grundsicherung und was ist Grundrente. Die Grundrente ist ja ein geplantes Projekt der Bundesregierung. Grundsicherung hatten wir jetzt schon erklärt, also ein Anspruch auf Sozialhilfe im Alter, grob gesagt, wenn man nicht genug Rente hat. Da wird das, was man hat, aufgestockt. Und kommen wir mal zum Thema Grundrente in der Erläuterung. Jeder, der in die Rentenkasse einzahlt, der sammelt damit pro Jahr Entgeltpunkte. Ein Entgeltpunkt entspricht dem Jahresdurchschnittseinkommen. Das sind derzeit um die 38.000 Euro. Und wer nur 19.000 Euro im Jahr verdient, bekommt also nur einen halben Entgeltpunkt gutgeschrieben. Ab 2021 soll nun die sogenannte Grundrente kommen. Grundrente, das klingt eben ein bisschen wie Grundsicherung. Aber das eine hat mit dem anderen nur bedingt etwas miteinander zu tun. Einer, der sich sehr gut auskennt, ist der freie Journalist Holger Balodes. Er hat zusammen mit seiner Journalistenkollegin Dagmar Hühne das Buch Rente raufgeschrieben. Und ihn habe ich vorher gefragt, wer denn dann Anspruch auf diese geplante Grundrente haben wird.
Ja, man muss zunächst erstmal eine gewisse Anzahl an Versicherungsjahren eingebracht haben. Man ging da im Gesetzentwurf von 35 Jahren aus, inklusive Kindererziehungszeiten. Möglicherweise geht man da ein bisschen runter jetzt noch im Wege des Gesetzesverfahrens. Also man spricht auch von 33 Jahren, aber ich gehe jetzt mal von 35 Jahren aus, die man bringen muss. Die muss man erbracht haben und man muss eigentlich wenig verdient haben, aber man darf nicht ganz wenig verdient haben. Man muss so in gewissen Einkommensgrenzen liegen, dann kriegt man eine Aufwertung für diese Jahre, maximal 35 Jahre.
Genau, Sie sagen es, das ist auch eine Ihrer Kritiken. Es werden gar nicht alle Geringverdiener erfasst, nämlich wer weniger als ein Drittel des Durchschnittseinkommens verdient hat, das wären so brutto um die 980 Euro im Monat. Wie kommt das oder stimmt das?
Ja, genau, man hat einfach gesagt, schlichtweg hat man auch nur ein gewisses Budget an Geld wohl gehabt. Vorher ist man davon ausgegangen, dass so eine Grundrente 4, 5, 6 Milliarden Euro pro Jahr kosten wird. Nun hat man ein Budget von 1,5 als Maximum festgelegt und da muss man halt Abstriche machen. So hat man die, die besonders wenig verdienen, rausgelassen in diesem Kompromiss zwischen Union und SPD. Und das sind schlichtweg alle die, die im Augenblick weniger als 972 Euro monatlich verdienen. Das gibt's ja, dass Menschen nur einen Teilzeitjob haben, dass sie wirklich ganz besonders wenig bezahlt bekommen. Genau die, die sehr, sehr wenig verdienen, die werden von dieser künftigen Grundrente überhaupt nichts haben.
Also alle, die weniger, wenn wir bei den Entgeltpunkten bleiben, weniger als 0,3 Rentenpunkte haben. Jetzt lautet aber auch das Gegenargument, wir haben ein Ehepaar, wo der eine immer gut verdient hat und der andere hat jahrelang eben nur einen Minijob gemacht und dann haben sie über das Ehegattensplitting auch noch Geld gespart, die würde man ja ansonsten begünstigen. Und alle, die eben solche Minijobs gemacht haben jahrelang, hätten sich ja um auch eine höhere versicherungspflichtige Tätigkeit bemühen können.
Ja, ich denke, man muss jeden da individuell auch einzeln betrachten. Also zu sagen, eine Frau darf keine Unterstützung bekommen, weil sie ja einen Ehepartner hat, der mehr verdient, das ist doch aus einer vorvergangenen Zeit. Also wenn man heute aktuell die Frauen auch absichern will, dann kann man ja nicht sagen, bitte kümmere dich doch darum, dass du einen Ehepartner hast, der für dich aufkommt. Das kann doch nicht mehr die heutige Denke sein. Insofern denke ich, dass man da auch jedem, egal ob Mittel-, Kleinverdiener, ob Mann, ob Frau, diese Aufwertung zugestehen müsste und wirklich dafür Sorge tragen soll, dass wirklich jeder, so wie es auch beabsichtigt war, der 35 Jahre mindestens gearbeitet hat, dass der auf in Anspruch kommt, mindestens in Höhe der Grundsicherung. Das war ja auch die Absicht. Man hat ja von Seiten insbesondere der SPD genau dieses zum Ziel erklärt, alle, die 35 Jahre gearbeitet haben, sollen am Ende einen Rentenanspruch bekommen, egal wie viel oder wenig sie verdient haben, dass man zumindest auf Höhe der Grundsicherung liegt. Also der, der gearbeitet hat, mindestens so viel Geld wie der, der nie gearbeitet hat. Und das wird jetzt nicht erfüllt. Die Grundrente sorgt eben gerade nicht dafür, dass jeder, der gearbeitet hat, eine Rente bekommen wird oberhalb des Grundsicherungsniveaus.
Dann sagen Sie uns doch bitte mal, die Zahlen. Was kommt real dann im Augenblick bei der Grundrente heraus?
Die Grundrente wird dazu führen, also wenn man sie denn bekommt, also in diesem optimalen Einkommensbereich liegt, nicht gut verdient, aber auch nicht besonders schlecht, dann wird man im günstigsten Falle, wenn es optimal läuft, von den 35 Jahren eine Rente erhalten, die bei 772 Euro Westnetto liegt und bei 745 in Ostdeutschland. Das sind Beträge, die in großen Teilen Deutschlands unterhalb der Grundsicherungsschwelle liegen. Das heißt also, wenn ich hier in Köln einen Grundsicherungsanspruch habe, dann geht der mittlerweile auf irgendwo im Bereich 900, 950 Euro vielleicht. In München ist er noch höher, weil eben dort die Mieten sehr hoch sind. Wenn die Grundrente da nur bei 772 liegt, liegt das also deutlich unterhalb der Armutsschwelle. Und man muss also weiterhin auch noch zum Grundsicherungsamt gehen und weiterhin sozusagen die Bedürftigkeit nachweisen. Also alles das, was man wollte, dass man aus Arbeit heraus alleine schon so viel Geld bekommt, dass man im Alter über die Armutsschwelle kommt, das wurde ganz klar verfehlt.
Der freie Journalist Holger Ballodes, er hat zusammen mit seiner Journalistenkollegin Dagmar Hühne das Buch Rente raufgeschrieben. Da sollte man vielleicht auch noch sagen, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hat dieses Buch mit gefördert. Joachim Rock, Sie sind bei uns in der Runde. Heißt das in der Konsequenz, wer heute Grundsicherung bezieht mit einer niedrigen Rente, der 35 Jahre gearbeitet hat, auf die Grundrente, kann er sich nicht so große Hoffnungen machen?
Er kann sich durchaus einige Hoffnungen machen. Aber was erstmal richtig ist, ist, dass der Begriff Grundrente auch von uns sehr kritisch gesehen wird, weil er eben für die große Mehrheit dann suggeriert, dass alle einen Anspruch darauf haben. Und wie Herr Ballodes ganz richtig dargestellt hat, ist das nicht der Fall. Es profitieren aber trotzdem sehr viele Menschen, denn insgesamt werden etwa 1,4 Millionen Menschen Anspruch auf diese Grundrente haben. Und davon werden zu 70% etwa Frauen sein. Frauen profitieren dann überdurchschnittlich.
Aber wenn der Betrag nicht im Grunde genommen unter der Grundsicherung liegt, wie Herr Ballodes prognostiziert hat, wie sollen die dann profitieren?
Die profitieren deshalb, weil bisher nur über diesen eigentlichen Rentenzuschlag dann gesprochen wurde. Die Grundrente enthält aber auch noch ein zusätzliches Recht auf einen Freibetrag, wenn man in der Grundsicherung ist, dass man nämlich von seiner Rentenleistung, die man als Rentner hat, künftig auch was behalten können soll. Das ist bisher nicht, es wurde ja vorhin auch gesagt, das wird vollständig angekündigt. Die Menschen, die künftig Grundrente beziehen, können zusätzlich von dem, was sie an Rente bekommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 100 Euro grundsätzlich behalten und nochmal 30% zusätzlich von der Differenz zwischen diesen 100 Euro und dem Grundrentenanspruch, die sie haben. Es ist also richtig, es kommen nicht alle aus der Grundsicherung, aber die Menschen erhalten dann in der Grundsicherung zum Teil deutlich mehr Geld. Eben durch diese Freibeträge, die dazu zu rechnen sind.
Und wenn man dann etwas bekommt, was Grundrente heißt, was bedeutet das dann für Vermögen, die Anrechnung von Vermögen?
Vermögen werden bei der Grundrente nicht angerechnet. Das wäre kompliziert geworden. Da war die Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern, das außen vor zu lassen. Vermögenserträge wiederum sind Einkommen, die bei der Einkommensprüfung, soweit sie dann verfügbar sind, mit angerechnet werden.
Das heißt, das wäre, wenn ich was vermietet habe, Einkünfte aus Vermietung oder aus Kapitalanlagen habe, richtig?
Genau, bei den Kapitalanlagen ist das aber auch noch ein bisschen schwieriger. Da haben ja wir ja die pauschale Abgeltungssteuer. Da wissen die Finanzämter häufig gar nicht so genau, wie viel ist das dann. Da muss man noch abwarten.
Ah, jetzt, wir wollen keine Grundrentendiskussion führen, aber eine Nachfrage noch, weil die Menschen ja planen müssen. Herr Balode schreibt in seinem Buch, Dagmar Hühne und Holger Balode schreiben in ihrem Buch, dass es aber im Grunde genommen bestimmte Anrechnungen nur gibt, wenn man 35 Jahre gearbeitet hat und außerdem vorher in der Grundsicherung gewesen ist. Das heißt, man ist wahrscheinlich schon durch die Bedürftigkeitsprüfung durch und hat wahrscheinlich schon Vermögen aufgebraucht, richtig?
Das stimmt für den Teil der Grundsicherungsempfänger. Man geht davon aus, dass von den etwa 500.000 Grundsicherungsempfängern im Alter ungefähr jeder fünfte Anspruch auf diese Grundrente dann auch haben wird. Weil es aber diese Freibeträge auch noch gibt, führt die Grundrente sogar dazu, dass mehr Menschen Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen tatsächlich erwerben, weil der Bedarf sozusagen erhöht wird. Man geht davon aus, dass also mit der Grundrente dann tatsächlich noch mal mehr Menschen in die Grundsicherung kommen, aber eben mit mehr Geld als vorher.
Herr Hastin-Teufel?
Also ich stimme den Kollegen voll und ganz zu, der allein die Anrechnung eines Freibetrages ist durchaus etwas, wovon die Menschen dann profitieren werden. Ich bin jedoch persönlich der Meinung, die 35 Jahre Erwerbstätigkeit, die vorausgesetzt werden und das bei einem durchschnittlichen oder leicht unterdurchschnittlichen Lohnniveau, ist aus unserer Erfahrung hier nicht unbedingt das Klientel, das wir in der Grundsicherung haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich finde dort die momentan gehandelten Zahlen recht hochgesetzt, ehrlich gesagt. Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so viele Grundsicherungsempfänger sind, die so eine Erwerbsbiografie haben, dass sie nachher die Grundrente beziehen können.
Da hätte ich noch mal eine ganz praktische Frage an Frau Braubach von der Deutschen Rentenversicherung. Diese Kinderberücksichtigungszeiten, wie konkret wirken die auf diese 35 Jahre zum Beispiel? Da werden ja nicht 10 Jahre irgendwie als rententragend angerechnet.
Na, für die 35 Jahre für die Grundrente werden Pflichtbeiträge angerechnet, Kindererziehungszeiten.
Und ja, das auch die sind Kinder, dann ja immer 3 Jahre.
Und auch die Kinderberücksichtigungszeiten bis zum 10. Geburtstag.
Aber was heißt das, wenn ich 10 Jahre habe, das sind doch nicht von den 35 Jahren 10 Jahre.
Das können, wenn man mehrere Kinder hat, auch mehr als 10 Jahre werden. Wenn man jetzt ein Kind geboren hat und das erste Kind 2 Jahre alt war und das zweite Kind kam, dann habe ich die Kinderberücksichtigungszeiten jeweils 10 Jahre für beide Kinder. Das heißt insgesamt 12 Jahre Kinderberücksichtigungszeiten.
Das heißt, ich muss nur noch 23 Jahre anders erfüllt
haben? An Beschäftigungszeiten
haben
oder Pflegezeiten, genau.
Alles klar, wichtiges Detail. Ich wollte mal auf die ersten Hörerfragen kommen, weil Grundrente ist ja noch Zukunftsmusik, die ist noch nicht verabschiedet. Wir sind noch bei der Grundsicherung heute. Es fragt jemand hier, wenn ich als Rentner ins EU-Ausland ziehen würde, könnte ich dann auch Grundsicherung oder eben dann später Grundrente beziehen?
Nein.
Frau Stark?
Nein.
Ja?
Nein, das geht leider nicht. Also man kann nicht im Ausland dann Grundsicherung beziehen. Da muss man schon an dem jeweiligen Wohnort, wo man ist, den Antrag stellen. Und da muss man auch leben. Also wichtig ist die Meldebestätigung des Ortes.
Aber künftig mit der Grundrente könnte ich ins Ausland gehen oder nicht, wenn ich sie denn bekommen würde?
Wenn Sie sie bekommen würden und nicht zusätzlich noch andere Leistungen durch den Freibetrag erhalten möchten, dann könnten Sie ins Ausland ziehen.
Jetzt habe ich bei der Rente ja Abzüge, wenn ich meinen also das reale Renteneinkommen kalkuliere. Frau Braubach, könnten Sie uns das nochmal erklären? Was wird da abgezogen?
Na, wenn ich in die Altersrente gehe oder auch in eine Erwerbsminderungsrente, möchte ich ja auch krankenversichert sein. Das heißt, im Rahmen des Rentenantrags entscheidet die Krankenkasse, ob man dort weiter pflichtversichert ist, ob man die Voraussetzungen erfüllt hat für eine weitere Pflichtversicherung. Das ist bei den meisten Rentnern der Fall. Und dann geht von der Rente auch der Anteil für Kranken- und Pflegeversicherung ab. Das sind für jeden Rentner so um die 11% von der Bruttorente, ja. Die man so einkalkulieren sollte. Und dann gehen halt eventuell auch Steuern ab. Da kommt es aber drauf an, was habe ich insgesamt für Einkünfte.
Können Sie so Pi mal Daumen schätzen, ab wann man in die Steuerpflicht rutscht?
können wir leider nicht schätzen, da sind wir keine Steuerexperten. Da muss man wirklich individuell schauen, weil es gibt halt Einkünfte, die sind nur anteilmäßig zu besteuern, wie halt die gesetzliche Rente. Eine Betriebsrente ist halt auch wieder anders zu besteuern, oftmals voll steuerpflichtig. Das können wir hier nicht abschätzen.
Also ganz wichtig, man muss vorher sich auch, man muss einkalkulieren, dass die tatsächliche Rente dann etwas niedriger ist, also mindestens um die 11% niedriger ist, wegen dieser Abgaben, als dann auf dem Rentenbescheid stand. Wie wird da bei der Grundsicherung verfahren? Wie ist man Krankenpflegeversicherung, Herr Astenteufel, wie läuft das?
Gut, die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden natürlich auch übernommen durch den Träger der Grundsicherung. Im Regelfall haben wir dort entweder die Krankenversicherung der Rentner, in der die Personen sind, beziehungsweise eine freiwillige Krankenversicherung. Wir haben jedoch nach wie vor die Problematik, dass nicht jeder, der im Grundsicherungsbezug ist, auch wirklich über eine Krankenkasse versichert ist. Dann sind wir im Bereich der sogenannten 264er Fälle. Das sind Personen, die dann so eine sogenannte unechte Krankenversicherung haben. Also die haben eine ganz normale Karte, die können sich auch ihre Krankenversicherung ganz normal auswählen, können damit ganz normal zum Arzt gehen. Nur die Kosten werden von der Krankenkasse 1:1 mit dem Grundsicherungsamt abgerechnet.
Okay, aber man ist krankenversichert. Das ist ja das Wichtige. Ist man in der Grundsicherung grundsätzlich krankenversichert, egal wie das Vorleben gewesen ist? Weil das ist ja ein Problem bei der Rentenversicherung, dass man in die private möglicherweise zwangsweise rutscht.
Man ist immer krankenversichert, entweder wirklich über eine Krankenversicherung direkt, indem wir die Beiträge übernehmen, oder über diese 264er-Regel, dass wir es praktisch bezahlen und die Leute trotzdem dann formal über eine Krankenkasse auftreten können.
Thomas Meinhardt hat jetzt erste Hörerfragen.
Und wir schließen gleich da an. Wie schaut es aus mit Leuten, die eine teure private Krankenversicherung haben, die sich aber nicht mehr leisten können? Wie sieht dann die Krankenversicherung aus?
Also auch wenn jemand privat krankenversichert ist, würden wir die Beiträge übernehmen, würden jedoch darauf hinwirken oder darauf hinweisen, dass ich mit dem Nachweis der Hilfebedürftigkeit, was aber über den Bescheid eindeutig nachgewiesen ist von uns, in einen Basis- bzw. Standardtarif wechseln kann.
Die Residenzpflicht ist vielfach Thema. Es heißt, bei Hartz IV kann man sehr wenig umziehen, beziehungsweise muss sich das von der Gemeinde genehmigen lassen, auch ein Zuzug möglicherweise, weil Gemeinden natürlich nicht darauf erpicht sind, viele Hartz-IV-Empfänger in ihren Budget aufzunehmen. Wie schaut es aus mit der Residenzpflicht, wenn man jetzt in der Grundsicherung ist? Welche Vorschriften gibt es da? Oder kann man da frei verfügen, wo man nun hin will?
Grundsätzlich kann ein Sozialamt den Leuten nicht verbieten, umzuziehen. Wir können dennoch nur empfehlen und raten, sich vorher mit dem zuständigen Sozialamt in Verbindung zu setzen. Wenn wir einen Umzug bewilligen, also genehmigen, dann würden auch die Umzugskosten, eventuell anstehende Renovierungskosten in gewissem Maße mit abgedeckt werden. Das wäre bei einem nicht genehmigten Umzug nicht der Fall. Und wenn ein Umzug nicht genehmigt ist, würden wir auch nur die angemessenen Kosten der Unterkunft übernehmen und nicht die eventuell tatsächlich anfallenden Kosten.
Das heißt aber, dass die Genehmigung des Umzugs ja auch einen Vorteil hat. Es ist ja nicht nur ein Nachteil.
Die ist definitiv vorteilhaft davon. Also es gibt halt Rechtssicherheit für beide Seiten.
Wie schaut es aus, wenn man Grundsicherung hat? Es ist alles geklärt und man möchte im Sommer ins Ausland. Es gibt Menschen, die werden dann vielleicht eingeladen. Und wir haben hier einen Fall, da ist eine Hörerin mehr als 4 Wochen im Sommer im Ausland. Ist das ein Problem?
Also auch da können wir nur empfehlen, dass man dort den Kontakt zu dem zuständigen Kreissozialamt oder Sozialamt der Stadt sucht und das denen mitteilt. Grundsätzlich ist die Grundsicherung an den gewöhnlichen Aufenthalt gebunden. Man sagt, 4 Wochen ist so eine, ich nenne es jetzt mal Urlaubszeit, die zugestanden wird. Alles darüber hinaus würde dann bei Bekanntwerden die Leistung eingestellt werden.
Frau Stark, wie ist da Ihre Erfahrung aus der praktischen Beratung?
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also 4 Wochen, aber es gibt Ausnahmen. Also wenn man vorher mit dem, wie er schon sagte, spricht und Argumente bringt, zum Beispiel, meine Tochter braucht mich im Moment ganz dringend, um etwas zu unterstützen, oder meine Krankheit, also ich kann da 6 Wochen umsonst wohnen.
Genau, mit Rheuma, ein trockenes Klima ziehen.
Genau, also da, es gibt da, ist es wirklich so eine Ermessensfrage ab 4 Wochen, ob das zugestimmt wird oder nicht. Aber man sollte immer vorher ins Gespräch gehen und nicht einfach weggehen, und nachher passieren dann die Sachen, dass es danach erst erzählt wird und dann gibt es immer Probleme. Es ist immer sinnvoll, das im Vorfeld zu klären, weil nachher stehen wir dann da und müssen danach regulieren, sage ich mal.
Genau.
Und da wird dann oft auch gestrichen. Also,
was heißt denn
gesagt,
gestrichen? Ich dachte,
dass man
eine Grundsicherung ist eine Grundsicherung.
Natürlich, aber wenn ich sowas tue, ohne vorher abzusprechen, ich bleibe zum Beispiel 3-4 Monate weg und sage niemandem Bescheid, ja, dann kann es passieren, dass ich eben einen Teil gestrichen kriege, sanktioniert auch in der Grundsicherung und es zurückzahlen muss.
Ja, hast du den Teufel?
Bei dem Satz Sanktionen zuck ich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sein.
Aber es ist so.
Gut, de facto ist es einfach so, es gibt Bedingungen, an denen die Leistung der Grundsicherung gebunden ist. Und es kann ja auch einfach passieren, dass wenn jemand längere Zeit im Ausland verweilt und irgendwelche Mitwirkungsschreiben unsererseits kommen, dann wäre das eigentlich eine fehlende Mitwirkung. Dann wird eine Leistung eingestellt wegen fehlender Mitwirkung. Wir würden halt nicht, wie es früher im Jobcenter beispielsweise der Fall war, dann in klassische Sanktionen gehen, was dort ja auch gesetzlich damals geregelt war vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil.
Mhm. Unregelmäßige Einkommen können auch zum Problem werden. Mhm. Da gibt es Beispiele, dass jemand eigentlich noch nebenbei arbeitet, dann aber krank wird. Oder vielleicht auch die Rentnerin, die im Sommer im Kiosk am Schwimmbad noch aushilft und dann ist schlecht Wetter, dann wird sie nicht gebraucht. Also diese unregelmäßigen Einkommen, wie werden die berechnet? Wird da die Steuererklärung des letzten Jahres zugrunde gelegt? Wird es ad hoc gemacht und wird es dann ad hoc auch revidiert, wenn das Einkommen wegfällt?
Ja, vielleicht sollte man ganz kurz sagen, darf ich in der Grundsicherung hinzuverdienen oder nicht?
Sie dürfen hinzuverdienen, wobei wir natürlich nicht die Möglichkeiten haben, dieses Einkünfte zu bereinigen. Also ich sage jetzt mal, gewisse Freibeträge zu geben, wie das beispielsweise im Jobcenter der Fall ist.
Das habe ich nicht verstanden.
Also beim Jobcenter ist es einfach so, die ersten 100 Euro, die sie verdienen, sind praktisch frei. Die werden auf die Leistung nicht angerechnet und dann gibt es bestimmte Prozentsätze, die weiterhin nicht angerechnet werden. Das ist in der Grundsicherung so tendenziell nicht vorgesehen, einfach weil auch der Hintergrund ein anderer ist. Das Jobcenter will ja Leute in Arbeit vermitteln, also Arbeitsanreize geben. Personen, die bei uns sind, sind ja im Regelfall erwerbsunfähig bzw. im Rentenalter. Wenn jemand unregelmäßige Einkünfte hat, grundsätzlich, wir sind immer, wie die Kollegen eben schon gesagt hat, dort im Ermessen drin. Also wir versuchen immer, den Einzelfall zu würdigen. Auch da kann ich nur immer empfehlen, das Gespräch mit der Sachbearbeiterin, dem zuständigen Sachbearbeiter zu suchen und dort eine gemeinsame Lösung zu finden. Also man kann das dann auch im Nachhinein nachweisen, wie waren die Einkünfte. Man kann sich auf irgendeinen Abschlag einigen, der einbehalten wird, damit vielleicht nachher eine eventuelle Rückforderung, die von uns gestellt wird, nicht zu groß ist. Und man kann auch, wenn einmalig Einkünfte den Anspruch übersteigen würden, den eine Person hat, kann man das auch verteilen dann auf Monate. Das ist auch möglich.
Das heißt, absprechen ist immer ganz gut. Frau Stark, ganz kurz nur, Sie bestätigen das aus Ihrer Erfahrung?
Ja. Genau dieses Absprechen im Vorfeld. Wirklich immer im Gespräch bleiben oder in der Beratungsstelle gehen und sich da Hilfe holen, dass man gemeinsam hingeht, wenn man Schwierigkeiten hat mit der Sachbearbeitung.
Viele Fragen beziehen sich auf die Einbeziehung von eigenem Vermögen und von Einkommen. Vermögen vielleicht noch mal ganz kurz und knapp. Was darf man behalten, wenn man Grundsicherung bezieht? Frau Stark.
5.000 Euro, wenn man eine Person ist.
Und alles andere muss man vorher aufgebraucht haben.
Richtig.
Wenn man ein Paar ist, wie viel dann?
7.500.
Und wenn vielleicht noch ein pflegebedürftiges Kind dabei ist?
Na, da wird es immer dann stufenweise erhöht. Das würde ich immer genau erst nochmal nachgucken, bevor ich jetzt hier was sage. Aber diese Erhöhung bedingt auch, dass sie ganz anders ist wie beim Jobcenter. Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, vom SGB II rein ins SGB XII.
SGB II ist was?
Hartz IV, sagen wir jetzt mal.
Okay.
Dann ist es am einfachsten. Ja. Also von Hartz IV in die Grundsicherung ist ein Riesenunterschied. Da dürfen schon die Kinder 3.700 haben. Und jetzt gehe ich runter in
Hartz IV?
Genau.
Okay.
Und jetzt gehe ich von Hartz IV in die Grundsicherung und darf dann so minimal nur haben, das müsste man vorher mit den Menschen besprechen.
Ah ja, ich glaube, dazu will auch eine Hörerin etwas fragen. Der Übergang sozusagen aus einem Rechtszustand in die Grundsicherung. Mhm. Hallo am Telefon, wir wollten Sie nicht vorstellen, Sie haben aber das Wort.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Also meine Frage ist folgende. Ich bin blind Und ich erhalte zusätzlich zu meiner Teilzeitbeschäftigung, wo ich einfach nicht viel verdiene, diese Summe möchte ich nicht nennen, aber ich weiß definitiv, dass ich dann später in die Altersarmut fallen werde. Und ich falle leider dann auch nicht, wenn das auch passieren sollte, zu dieser Grundrente mit diesen 35 Jahren, weil ich die einfach nicht erreiche. Mhm. Ich bekomme Landesblindenhilfe. Diese Landesblindenhilfe, die ist ja in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich hoch. Und da wollte ich wissen, ob das dann, wenn ich die Grundsicherung beantragen muss, mir als Einkommen abgezogen werden würde. Diese Landesblindenhilfe beträgt in Baden-Württemberg, ich komme aus Baden-Württemberg, 410 Euro.
Das ist momentan ja ein beträchtlicher Betrag, ne,
wenn sie man wird wenig nicht, hat. Sie wird nicht abgezogen, um es einfach ganz knapp zu sagen.
Sie wird nicht abgezogen. Ja. Ist das gesetzlich irgendwie verankert?
Ja, das können Sie lesen in den es gibt immer bei jedem in jedem Bundesland gibt es, dass Sie reinschauen können in die Gesetze, in die Ausschreibungsgesetze. Lassen Sie sich das von Ihrem in Baden-Württemberg, ich komme ja selbst auch aus Baden-Württemberg, direkt geben von dem Sozialamt.
Wie nennt dann sich sind das Sie Gesetz beruhigt. Dann richtig?
Das ist einfach der Freibetrag. Das ist auch jemand, der zum Beispiel Opferrente bekommt oder jemand, der einen Unfall hatte und da etwas ersatzweise bekommt, die Opferrente. Das gibt es ganz mehrere Sachen, wo nicht angerechnet werden.
Herr Hasseltenteufel, fallen Ihnen noch mehr Dinge ein, was nicht angerechnet wird?
Wir haben auch noch Zahlungen zur Entschädigung von in der NS-Zeit verfolgten Personen, die sind auch anrechnungsfrei beispielsweise. Mhm. Das sind so die klassischen Dinge.
Und ich spreche jetzt aus der DDR, die damals verfolgt wurden, weil ich ja in der DDR arbeite, also im Prenzlauer Berg in der alten Bundesländer, in den neuen Bundesländer arbeite.
Genau, gibt es da noch größere, also weitere Dinge, an die man bedenken kann oder die man behalten darf, wenn man in der Grundsicherung ist? Es gibt ja auch gerade in Ostdeutschland viele Frauen, geschiedene Frauen, wo es keinen Versorgungsausgleich gab, wo das schwierig ist möglicherweise.
Also es gibt diese Rentenpunkte nicht, die es bei uns gab. Also bei uns gab es ja dann diesen Versorgungsausgleich. Mhm. Wenn ich mich scheiden lasse, dann wurden so und so viele Punkte von dem Mann geteilt. Oder von der Frau wurden geteilt. Aber es gab auch nicht so große Unterschiede zwischen Frau und Mann mit den Verdiensten. Das war nicht ganz so dramatisch, wie es in Westdeutschland ist. Also diese große Spanne mit den Verdiensten. Aber trotzdem hat man durch diese zusätzlichen Rentenpunkte, wenn man verheiratet ist, schon einen Vorteil.
Liebe Hörerin aus Baden-Württemberg, wir danken Ihnen für Ihren Anruf und gehen weiter in den Hörerfragen.
Und da geht es ganz viel um Eigentum. Fangen wir mal mit einem vielleicht einfachen Fall an. Eine Hörerin mit Grundsicherung wohnt im Haus oder in einer Eigentumswohnung ihres Sohnes, zahlt dafür eine geringe Miete. Natürlich ist eine Eigentumswohnung nicht ganz ohne Nebenkosten. Auch der Sohn muss finanzieren, Wohngeld zahlen. Wie wird das angerechnet? Wird da die normale, ortsübliche Vergleichsmiete genommen? Eine geringere Miete, eine höhere Miete? Der Sohn darf ja auch nicht zu wenig Miete kassieren, weil dann kriegt er Ärger mit dem Finanzamt.
Gut, ich meine, die genauen Umstände, wie diese Miete zustande gekommen ist, auch wenn es jetzt nahe Familienangehörige sind, die sind uns jetzt erstmal egal, sage ich mal. Das ist für uns ein Mietvertrag, der zustande gekommen ist. Dort wird man dann die Angemessenheit prüfen. Wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ist das ja scheinbar eine sehr niedrige Miete. Dann würden die Mietkosten, also die Kaltmiete plus die Betriebskosten und die Heizkosten immer mit dem Zusatz, soweit diese angemessen sind, das ist aber von Bundesland zu Bundesland, gibt es dort ganz unterschiedliche Wertgrenzen, würden übernommen werden.
Wie ist das mit dem eigenen Häuschen, Frau Stark?
Beim eigenen Häuschen werden auch genauso, wenn das angemessen ist, also wenn diese einfach nicht mehr, jetzt sage ich mal, das nicht übersteigt mit Reparaturen, da werden sogar einige kleinere Reparaturen übernommen. Aber beim eigenen Häuschen werden die Wohngebäudeversicherung, das Sachen, die wichtig sind in so einem Haus, Schornsteinfeger, sonst das Übliche wie in der Wohnung auch, Gas, Strom, nicht Strom nicht, aber Strom, bestimmte Sachen übernommen, die Brennstoffhilfe, aber halt auch Schornsteinfeger, Müllabfuhr, das, was sonst in den Betriebskosten auftaucht, von Mietvertrag.
Ich habe an anderer Stelle auch noch gelesen, dass es häufig örtliche Vergünstigungen gibt. Also man kann sich vom Rundfunkbeitrag, das sollte man an dieser Stelle mal sagen, der jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, auch den Deutschlandfunk finanziert, befreien lassen. Dann war die Rede von vergünstigten Telefontarifen bei der Telekom. Gibt es sowas wie kostenloser Zugang zum örtlichen Museum, zum Theater?
Das ist auch abhängig, in welcher Stadt man lebt. Also in Berlin ist es sehr wohl so. Da gibt es sehr viel verbilligte Möglichkeiten. Also wenn man in der Grundsicherung ist, jetzt sage ich mal so, und hat sonst eine geringe Rente und hat nur Wohngeld dazu, bekommt man manche Leistungen nicht. Zum Beispiel die Befreiung der GEZ, also früher
Beitragsservice.
Ja. Kriegt man beim Wohngeld nicht, weil die Bundesländer sich da geeinigt haben, dass das nicht geht und das ja ein Bundesgesetz ist. Beim Landesgesetzen ist es also beim SGB 12 kriegt man sehr wohl diese Befreiung.
Erst den Teufel.
Also beim Rundfunkbeitrag kann man auch nur empfehlen, auch wenn man Wohngeldbezieher ist, dort ist immer die Möglichkeit, einen Härtefallantrag zu stellen. Darüber entscheidet dann aber der Beitragsservice. Dort gibt es dann auch Formulare, dort kann ich meine Situation darstellen. Dann ist es Entscheidungssache des Beitragsservice, ob er die Person konkret freistellt davon oder nicht. Es ist kein Automatismus drin wie im SGB II, also im Sozialamt bzw. im Jobcenterbezug.
Und das ist nicht so einfach. Da gibt es jetzt gerade ein BGH-Urteil vor kurzem dazu, dass es nämlich absolut nicht einfach ist, diesen Härtefall wirklich durchzubekommen. Weil man muss ja dann gegenrechnen, wie viel man drüber ist. Und das ist wirklich sehr, sehr kompliziert und nicht so klar und bei diesem BGH-Urteil eigentlich eher ablehnend behandelt worden.
Mhm. Herr Rock, vom Paritätischen könnten da die Gemeinden, ich weiß nicht, vielleicht auch die Öffentlich-Rechtlichen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, mehr tun?
Ja, in der Tat, da müsste man mehr für solche Begünstigungen dann auch sorgen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit der Diskussion um die Grundrente auch die Sorge von vielen Menschen, dass sie tatsächlich aus der Grundsicherung herausfallen durch die Grundrente und eben viele von diesen Begünstigungen verlieren, obwohl sie eigentlich ja von der Grundrente dann profitieren sollen. Und wenn man dann weiß, dass die durchschnittliche Grundrentenleistung nur so bei 70, 80 Euro pro Person liegt, dann machen da diese Begünstigungen...
Nein,
70 bis 80 Euro wird die Grundrente im Schnitt etwa durchschnittlich jedem, der von der Grundrente profitiert, der diese 33 bis 35 Jahre hat, bringen. Und wenn man dann aber sieht, dass der auf der anderen Seite auch verlieren kann, indem er eben diese Vergünstigungen für Grundsicherungsempfänger dann verliert, dann kann das auch für einzelne Personen auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen. Mhm. Da haben viele Menschen Sorgen.
Das heißt, man sollte sich das vorher angucken, genauer, ne? Was da rauskommt. Thomas Meinhardt.
Wir waren eben bei den Häusern oder Häuschen-Eigentumswohnungen. Spielt die Größe des Hauses und der Wohnung da eine Rolle? Wann muss man vielleicht doch verkaufen oder kann man vermieten?
Kann man pauschal relativ schwierig sagen. Also ich kann nur noch mal sagen, bei einem selbstgenutzten Ein-Personen-Haus würden wir das akzeptieren. Wir haben auch ehrlich gesagt bei den Kundinnen und Kunden, die bei uns vorstellig werden, nicht im Regelfall eine 300 Quadratmeter Villa, die bewohnen. Also im Regelfall sind das dann ganz normale Häuser. Wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, dann würden wir dann natürlich darauf pochen, dass man versucht, die Einliegerwohnung oder was auch immer zu vermieten. Und dann wären es praktisch Einkünfte, die dem Leistungsempfänger, der Leistungsempfängerin zugehen.
Und dann rutscht man aber wiederum unter Umständen auch raus, ne?
Das wäre jetzt eine Individualberechnung.
Muss man genau berechnen und gucken, wie es funktioniert.
Wir haben eben gehört, es werden auch die Nebenkosten erstattet. Das gilt dann auch, Frage, für die Eigentumswohnung, wo die ja unter Umständen bezahlt ist. Aber auch bei einer Eigentumswohnung gibt es Kosten in Form des Wohngeldes, was an die Wohnungseigentümergemeinschaft zu zahlen ist.
Auch die werden übernommen. Und bei der Eigentumswohnung muss man auch sagen, falls sie noch nicht bezahlt sein sollte, würden die Zinsen praktisch der Kaltmiete entsprechen von der Logik her. Also auch dort besteht die Möglichkeit, dass noch Zinsbeträge übernommen werden können.
Hier hat ein Hörer aus Chemnitz noch ein unbebautes Grundstück. Das ist, war wohl mal eine ehemalige Gärtnerei oder Teil einer Gärtnerei, ist stillgelegt, aber es gehört ihm noch, bringt aber keinerlei Erträge. Ist das dann Vermögen, was er verpflichtet wäre zu verkaufen?
Wäre dann allerdings ein Vermögen, das ihm zur Verfügung steht. Das Grundstück kann man bewerten, das hat einen gewissen Verkaufsverkehrswert und das wäre dann
kommt auf den
Vermögensbetrag.
Kommt auf den Bodenrichtwert auf und an. Und wenn der 50 Cent ist pro Quadratmeter, ist das wahrscheinlich eine andere Situation als 120 Euro.
Wir sind dort in einer sehr komfortablen Situation, dass bei uns auch der Gutachterausschuss angesiedelt ist, ist also im Regionalverband Saarbrücken. Mhm. Und wir würden dann unseren Gutachterausschuss bitten, dort einen Wert zu ermitteln, den wir dann ansetzen würden.
Ich habe noch mal eine Frage an die Rentenexpertin Frau Braubach, bevor wir hier weiter mit den Fragen gehen. Wenn ich 60 bin und ich sehe, meine Rente ist ganz niedrig, kann ich da eventuell auch noch was tun, um mich rauszustrampeln aus der Grundsicherung? Oder ist das dann mit 60 schon sehr schwierig? Haben Sie da irgendeine Empfehlung?
Das ist mit 60 natürlich schon sehr schwierig, gerade wenn man bisher nur sehr kleine Rentenanwartschaften hat. Mhm. Ist man aber vielleicht gerade so an dieser Grenze, rutsche ich rein in die Grundsicherung oder rutsche ich nicht mehr rein in die Grundsicherung und habe vielleicht irgendwie Erspartes oder ein Erbe auf der hohen Kante, dann kann ich unter Umständen halt auch noch Beiträge einzahlen, so einen Ausgleich einer Rentenminderung beantragen und kann damit dann auch meine zukünftige Altersrente steigern.
Das heißt, man muss dann genau überlegen, das sind ja durchaus ansehnliche Beiträge.
Das sind schon ansehnliche Beiträge, aber ich muss halt schauen, zahle ich es in die Rente ein, kriege damit eine lebenslange höhere Rente raus. Mhm. Die Beitragszahlung kann ich auch steuerlich absetzen, gerade wenn ich aktuell Steuern zahlen muss, wirkt das steuermindernd. Natürlich muss die Rente, wenn sie dann auch höher wird, auch mehr versteuert werden. Mhm. Das ist natürlich klar. Hm?
Gut,
kann sich aber individuell trotzdem lohnen.
Darf ich mal, oder gibt es da Schätzwerte? Also 25.000 Euro gleich 200 Euro lebenslang mehr Rente. Gut, das Geld ist dann weg. Es ist, steckt dann in der Rente, aber ich bekomme es lebenslang mehr.
Es gibt so Faustformel, um 100 Euro mehr Rente zu bekommen, muss man ca. 23.000, 24.000 Euro einzahlen.
Das heißt ein größerer Betrag, aber wenn ich 90 Jahre alt werde, kann es sich durchaus lohnen? Oder ab wann lohnt sich das dann?
Oh, das, na, so ungefähr nach 18, 19 Jahren Rentenbezug lohnt sich das, wenn wir jetzt die steuerliche Betrachtung außer Acht lassen. Je nachdem, wie sich die Beitragszahlung steuerlich mich entlastet oder die Steuer dann nachher auf die Rente draufkommt und wieder etwas belastet, kann es auch etwas schneller sich rentieren. Aber ohne steuerliche Betrachtung sind es ungefähr 18, 19 Jahre. Und Rentenbezug, dann habe ich mein eingezahltes Geld wieder raus.
Und in welchem Alter sollte ich auf die Rente gucken, wenn ich richtig was retten will?
Na dann sofort, wenn ich anfange zu arbeiten, dass ich halt mir gut bezahlte Jobs suche. Wenn es geht, nicht immer nach einer Geburt eines Kindes noch lange zu Hause bleibe, sondern versuche schnell wieder anzufangen.
Na, 3 Jahre gibt es ja Rentenpunkte.
3 Jahre gibt es Rentenpunkte, aber viele Mütter bleiben eben auch länger zu Hause oder fangen dann eben auch erst mit einem kleinen Minijob an, wieder zu arbeiten. Sei es, weil sie nichts anderes finden in ihrer Region, wo sie leben. Sei es aber auch, weil sie sagen, ich brauche ja nicht, mein Mann ist ja da, der verdient ja. Und sich auf den Mann zu verlassen im Alter, da kann man manchmal auch dann alleine dastehen später, weil die Ehe nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat.
Lassen sich die Rentenpunkte auch von der Frau auf den Mann übertragen?
Natürlich.
Im Rahmen eines Versorgungsausgleiches, wenn man sich scheidet, muss derjenige abgeben, der mehr hat. Und nicht immer sind es die Männer, die mehr haben. Ja. Mitunter inzwischen auch Frauen, ja.
Aber vorher nicht. Und wenn dann einer stirbt, dann kriegt der andere die Witwer- oder Witwenrente, richtig?
Man kann dann unter bestimmten Umständen, weil man eben erst ab 2002 geheiratet hat, gibt es auch dieses sogenannte Rentensplitting. Das ist dann halt die Wette, wer stirbt zuerst, was man natürlich nicht vorher weiß. Dann könnte man auch, sobald man die Regelaltersgrenze erreicht hat, also der Jüngere von beiden auch die Regelaltersgrenze erreicht hat.
Die Rentengrenze, ja.
Die könnte man dann die Renten aufteilen. So, genau wie bei einem Versorgungsausgleich, nur dass man halt nicht geschieden ist. Aber dann verliere ich auch den Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente. Das heißt, das lässt sich, muss man sich gut überlegen. Spekuliere ich jetzt darauf, welcher von den Ehepartnern lebt länger oder nehme ich lieber die Witwenrente in Anspruch?
Aber bei der Grundsicherung generell wird das Einkommen beider verheirateter oder zusammenlebender Partner zusammengerechnet?
Genau, das ist eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft, so nennt sich die Terminologie. Das heißt, beide müssen füreinander einstehen, deswegen werden die Einkünfte und die Vermögen zusammen veranlagt.
Füreinander einstehen müssen teilweise auch Eltern und Kinder, damit sind leibliche Kinder gemeint. Wie schaut es da aus? Wie sind da Freibeträge entscheidend? Und ja, leibliche Kinder, eher angeheiratete Kinder erzählen ja wohl nicht.
Also es geht um die leiblichen bzw. adoptierten Kinder und auch dort sind halt diese 100.000 Euro Einkünfte, zu versteuerndes Einkommen ist dort die Grenze. Ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 100.000 Euro würden wir praktisch in die Unterhaltsprüfung gehen.
Und kann es für die Kinder auch Rückforderungen geben? Es gibt ja Fälle, da stirbt Vater oder Mutter, hinterlässt ein kleines Häuschen, aber vielleicht auf einem sehr wertvollen, größeren Grundstück. Kommt dann, wenn der Grundsicherungsempfänger verstorben ist, möglicherweise kommen dann Nachforderungen auf die Kinder zu, weil dann erben sie ja unter Umständen ein größeres Vermögen.
Also in der Grundsicherung haben wir ja den Regelfall, dass die Immobilie noch selbst bewohnt ist. Und wenn die dann angemessen ist, dann wäre das für uns in Ordnung. Diesen Fall haben wir deutlich häufiger in der stationären Hilfen zur Pflege, wo jemand dann praktisch ins Heim geht, das Haus nicht mehr bewohnt. Dann haben wir oftmals die Situation, dass wir dann die Leistung als Darlehen gewähren und uns eine Sicherungshypothek auf das Haus eintragen lassen. Und wenn das dann nicht in der Zeit veräußert werden kann, kann es halt sein, dass wenn das Haus durch den Erben verkauft wird irgendwann, dass dann eine Sicherungshypothek durch das zuständige Sozialamt drauf ist.
Die Grundsicherung und Pflege war jetzt ein Stichwort. Gibt es da Verrechnungen? Es gibt ja bestimmte Leistungen, je nach Pflegegrad, die die Pflegekasse bewilligt hat. Und dies ist auch unterschiedlich, ob man im Heim lebt oder zu Hause gepflegt wird, vielleicht sogar von Angehörigen.
Gut, grundsätzlich gesehen ist praktisch das Pflegegeld zuerst zu verwenden, das gezahlt wird. Das ist ja dann abhängig vom Pflegegrad, den man hat. Und ich sage jetzt mal, die stationären Hilfen zur Pflege sind mehr oder minder dann so die Vollversicherung, sage ich mal. Also das Geld, das dann noch zu zahlen ist, das nicht abgedeckt ist über Pflegegeld, würde dann über die stationären Hilfen zur Pflege geleistet werden.
Sie wollten noch ergänzen?
Aus Berlin?
Nö.
Okay.
Ja, aber es ist, ich sage jetzt mal so, er hat völlig recht, so ist das.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die betrifft Lebensversicherungen. Das ist eine schwierige Sache. Glücklich ist derjenige, der eine ältere Versicherung hat, die schon verrentet ist oder ausgezahlt worden ist. Wie ist es, wenn eine Versicherung noch läuft und man hat aber einen bestimmtes Ablaufdatum, was noch nicht erreicht ist? Wann kann man gezwungen werden, diese Lebensversicherung vorzeitig mit Verlust aufzulösen?
Sehr individuelle Prüfung, weil dort die Zumutbarkeit geprüft wird.
Sagt also der Sozialamtsleiter.
Es ist die Frage, ob es der Person zumutbar ist, diese Versicherung jetzt aufzulösen und den Rückkaufwert praktisch zu nehmen. Kann ich jetzt aber ehrlich gesagt pauschal nicht beantworten, was dort jetzt Grenzen wären, wo man sagen würde, das ist jetzt noch in Ordnung. Ich denke, das kommt wirklich sehr, sehr stark auch auf den Einzelfall an.
Ja. Herr Rock, was ist die Erfahrung bei den Paritätischen? Wie wird damit umgegangen?
Das ist sinnvoll? Ist in der Tat eine sehr individuelle Frage, gerade wenn man gezwungen würde, eine solche Lebensversicherung dann aufzulösen und einen viel geringeren Rückkaufswert hat. Selbst wenn sich das Sozialamt aber da auf eine sehr strikte Haltung stellen würde und die Auflösung dann verlangen würde, ist es ganz wichtig, dass man doch in persönlichen Gesprächen und Verhandlungen, da unterstützen auch Sozialverbände in der Beratung, das dann verhindert und man beispielsweise dann Darlehensweise Leistungen dann zumindest bekommt, bis dann der reguläre Auszahlungszeitpunkt erreicht wird, dass man nicht unnötig Verluste erleidet.
Es gibt noch einen ganz wichtigen Aspekt, habe ich gelesen. Also wenn man sein Vermögen vorher verschenkt hat, bevor man ins Rentenalter kommt und keine Alterssicherung hat, dann hat man auch den Anspruch auf Grundsicherung wahrscheinlich verwirkt. Kann man denn zum Beispiel jetzt wie im Fall dieser Lebensversicherung, 3 Jahre Grundsicherung beziehen? Die gibt es ja nur auf Antrag und immer nur für 12 Monate. Und wenn dann meine Lebensversicherung ausbezahlt wird, dann stelle ich einfach keinen Antrag mehr und kann erst mal von meiner Lebensversicherung leben, wobei die ja auch nicht ewig reicht.
Gut, er hätte ja dann von der Lebensversicherung gelebt und wirklich das Geld ausgegeben. Also das andere, da sind wir im klassischen BGB-Fall des verarmten Schenkers. Dort habe ich eine Rückgriffsmöglichkeit von 10 Jahren, wobei auch das im Regelfall eher ein Thema ist bei Immobilien.
Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist nicht häufig, aber es kommt, das Amt antwortet nicht. Was tun?
Da muss man den Amtsleiter auch nochmal fragen.
Also ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemüht sind, erreichbar zu sein. Wir haben natürlich auch die Situation, häufig wird halt die telefonische Erreichbarkeit kritisiert, muss man aber auch sagen, wir sind oftmals in Gesprächen vor Ort, dann können die Leute nicht ans Telefon gehen. Ansonsten der schriftliche Weg, beziehungsweise einfach vor Ort ins Amt gehen und dort einen Termin vereinbaren beispielsweise.
Frau Stark, aus der praktischen Beratung auch noch ein Tipp?
Ja, also auch wieder eine Beratungsstelle gehen und versuchen, über die Beratungsstelle schnell eine Antwort zu bekommen. Es gibt es, also er ist sehr mutig zu sagen, er legt die Hand ins Feuer, vielleicht ist es in Saarbrücken, ist nicht so groß, recht übersichtlich, ein bisschen anders. Ja. Aber in einer Großstadt ist es schon härter, daran zu kommen. Es gibt wirklich Sozialämter, die gar nicht erreichbar sind. Ich sage es jetzt mal so ganz klar, in Berlin. Und ich glaube, das ist auch in anderen größeren Städten so. Ich glaube, in kleineren Städten ist das noch eher machbar.
Der Marktplatz. Ich glaube, wir machen demnächst in einem Jahr wieder einen, wenn wir dann die Grundrente haben. Zum Thema Grundsicherung war es diesmal. Ich danke den Gästen Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung, Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband, Renate Stark von der Caritas Berlin und Erik Hastenteufel als Leiter des Sozialamtes des Regionalverbandes Saarbrücken. Am kommenden Donnerstag geht es hier um gesunde Ernährung und oder Diät, dauerhaft abnehmen, das Sixpack oder auch die Bikini-Figur für den Sommer vorbereiten. Da begrüßt sie dann Susanne Kuhlmann. Die Sauenhaltung in manchen deutschen Schweineställen verstößt gegen das Gesetz. Die Frage, wie geht man damit um? Umsetzen oder die Vorschrift abschaffen, das beschäftigt Umwelt und Verbraucher ab 11.35 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.